So ist das, wenn Bands vom anderen Ende der Welt nach Berlin kommen und hier ein paar Songs komponieren. Die sind dann so fasziniert vom Phänomen Späti, dass sie Stücke schreiben, die Late Night Store heißen. Husky waren das gerade auf Flux FM. Bei mir im Studio ist Andreas Wenderoth. Er hat einst an der FU Politologie und Geografie studiert, bevor er dann damit begann, seine Brötchen als Journalist zu verdienen. Er steht jetzt bei mir im Studio, um uns sein neuestes Werk vorzustellen. Unter dem Titel Nur weil ich Hypochonder bin, heißt das ja nicht, dass ich nichts habe. Unter diesem Titel wagt der Autor eine Selbstanamnese und untersucht sein eigenes Hypochondertum auf schonungslose Art. Heute erscheint das Buch im Fischer Verlag und heute ist eben auch der Autor erschienen im Studio. Hallo.
Hallo, freut mich.
Ja, mich auch. Sehr schön, dich hier zu haben.
Die Fahrt hierhin war ja schon schlimm genug. Also U1 ist ja wie Bungee-Jumping für Leute wie mich.
Ja, das geht's bei dir gleich los, ne? Wenn einer niest in der U-Bahn, auch wenn es am anderen Ende des Waggons ist.
Ich balle sofort die Faust in der Tasche und zum Glück mache ich nicht mehr. Ja,
ja gut. Wir werden uns noch unterhalten über Nasenduschen als Versuch, Krankheiten abzuwehren. Zunächst, weil ich eigentlich jedes Interview mit der Frage beginne, wollte ich dich fragen, wie es dir heute geht. Aber das ist ja dann wieder eine Frage, die man sowieso selten ehrlich beantwortet. Teile deiner Antwort könnten jetzt unsere Hörerschaft verunsichern.
Ne, ich glaube, es würde die Sendezeit sprengen. Aber ich würde sagen, also Puls, leichter Höhe, Temperatur, um die richtig zu messen, das wäre ja irgendwie nicht passend hier im Studio. Leichte Beklemmung an der Brust. Aber ich bin gewappnet. Ich habe mir extra die Nägel geschnitten und frische Unterwäsche angezogen. Ich bin transportfähig.
Das ist eine der besten Stellen im Buch, finde ich, wo du Leuten, die sich selbst als Hypochonder bezeichnen würden, wo du denen rätst, wie man sich zu verhalten hat, wenn man das Gefühl hat, es stimmt was nicht. Einfach flach auf den Boden legen und ärztliche Hilfe anfordern.
Hilft immer. Kommen sofort Menschen um einen herum.
Ein Zitat, das ich gleich zu Beginn auch schön fand, ist, und das führt ganz gut ins Thema des Buches auch hinein, ist das Zitat: Bei Fragen der Nasenhygiene sollte man in einer Partnerschaft immer an einem Strang ziehen. Es wird vorher erklärt, dass du gerne Nasenduschen verwendest, um eben mögliche bakterielle Infektionen aus der Nasenschleimhaut zu spülen. Irgendwann hast du auch deine Freundin versucht dazu zu überreden, die findet es aber eklig und der bringt das nicht so viel. Und im Buch wird auch klar, dass deine Freundin durchaus auch eine Leidtragende ist. Also du hast die ganze Zeit das Gefühl, krank zu sein, aber durch diese eingebildeten Krankheiten bist du ja auch deiner Freundin gegenüber nicht immer der Netteste oder nicht der Aufgeschlossenste. Du beschäftigst dich schon sehr mit dir selber, aber sie leidet eben auch drunter.
Also sie verdient tiefste Bewunderung dafür, dass sie mich erträgt. Das ist geradezu unvorstellbar. Ich umgekehrt könnte das nicht.
Ja. Und du hast dich quasi jetzt mit deinem Hypochondertum, mit deiner Hypochondrie nochmal ausführlich beschäftigt. Hat das denn jetzt auch vielleicht was gebracht? Weil du hast dich ja sehr mit dir selber beschäftigt, das muss man ja machen in dem Fall. Aber hat diese Beschäftigung mit der Hypochondrie und mit dir selber auch dazu geführt, dass du vielleicht die Position deiner Frau noch ein bisschen besser verstehst? Oder hat sie nach der Lektüre der ersten Fahnen dich besser verstanden?
Ja, sagen wir mal so, sie ist nicht sicher, ob mir die vermehrte Selbstbeschäftigung mit mir, ob mir das wirklich gut tut. Mhm. Ich bin es mir mittlerweile auch nicht. Ich hatte so einen kleinen selbsttherapeutischen Effekt erwartet. Aber ich bin jetzt, im Gegenteil, ich bin jetzt noch tiefer in mich eingetaucht. Ah. Und ob das so gut ist, da bin ich schwer im Zweifel.
Ja, das war in der Tat auch mein Problem beim Einstieg ins Buch, weil ich dachte, ich bin ja auch so leicht hypochondrisch. Ja, also bei mir ist es, du beschreibst ja auch, dass irgendwann mal, als du klein warst, lief eine Doku im Fernsehen über Brustkrebs. Da hast du gedacht, da habe ich wahrscheinlich auch. Bei mir war das in der Tat so, da war ich 10 oder 11, da kamen die ersten Berichte über AIDS. Und ich saß als Kind vorm Fernseher, ich hatte noch niemals den Gedanken an Sex formuliert und war mir aber auch schon sicher, shit, das habe ich.
Also ganz, ganz schlimmes Thema, da können wir jetzt lange drüber reden. Ja. Also überhaupt das Thema Sexualität hat ein eigenes Kapitel im Buch, weil das so pikant ist und so viele Schwellen zu überwinden sind, dass wir das ja nicht in ein paar Minuten machen.
Aber
ja,
was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass mir da auch schon aufgefallen ist, dass eine Beschäftigung mit dem Thema Hypochondrie so eine selbsttherapeutische Wirkung vielleicht gar nicht hat, wie es bei anderen Themen möglich ist. Wir können nachher ja auch nochmal sprechen über das Buch, das du über deinen Vater geschrieben hast. Das ist ja durchaus wahrscheinlich auch therapeutische.
Da viel eher.
Ja,
also jetzt mal unironisch.
Ja, genau, gesagt, das ist wahrscheinlich eher funktioniert hat. Ja. Aber beim Thema Hypochondrie ist man dann so sehr drin in diesen, auch in diesen Fallen, die Hypochondrie dem Gehirn ja stellt, dass man da, glaube ich, sich quasi auch selber verlieren kann ein bisschen, oder? Auch in der Recherche vielleicht zum Thema.
Man kann sich verlieren. Ich weiß zum Glück, ich habe aus Recherchegründen, war ich auch in wirklich, habe ich mit klinischen Hypochondern auch gesprochen. Also ich bin ja so ein, will mich jetzt nicht unter den Scheffel stellen, aber ich bin ein Mainstream-Hypochonder. Es gibt wesentlich härtere Fälle und Leute, die dann wirklich überhaupt gar keine Lebensqualität mehr haben. Solange ich hier locker Witze machen kann, bin ich noch auf der halbwegs sicheren Seite.
Ja.
Es gibt Fälle, die können das nicht mehr.
Ja.
Und die versucht man dann zu therapieren. Und ich habe auch ziemlich oft überlegt, also wenn es jetzt noch ein bisschen weitergeht, meine Freundin sagt, dann musst du aber. Ja. Und jetzt, aber ich denke, mit Therapie halte ich es eher wie Heiner Müller, großer Theaterregisseur, der gesagt hat, würde ich mich therapieren lassen, könnte ich keine einzige Zeile mehr schreiben. Und so geht mir das ein bisschen auch.
Ja, kenne ich auch jemanden, der in der bildenden Kunst tätig ist und der sagt auch immer, entweder Kunst oder Therapie. Also beides gleichzeitig.
Ja, nee.
Macht keinen Sinn.
Wahrer Gedanke.
Ich glaube, da ist wirklich was Wahres dran, wobei es da wahrscheinlich auch Ausnahmen von der Regel gibt. Jetzt hast du schon erwähnt, dass du auch viel recherchiert hast und man weiß ja, Hypochondrie ist ein Thema, das schon jetzt seit Jahrhunderten auch besprochen wird. Ja, der eingebildete Kranke von Molière ist mir gleich eingefallen. Es gibt große Dichter und Denker, die selbst gesagt haben, ich habe Krankheiten, die existieren so nicht, aber ich habe das Gefühl, dass ich krank bin. Kant hat auch viel gearbeitet zum Thema. Also auch die großen Philosophen haben neben den Medizinern sich den Kopf zermartert. Wo kommt das her?
Und er gilt bezeichnenderweise als Philosoph auf der Aufklärung, was ich einen besonders schönen Widerspruch finde.
Ja, das ist fast schon ironisch, ironisch gebrochen. Aber gab es auch Rechercheergebnisse, die dich überrascht haben, mit denen du so nicht gerechnet hast? Oder vielleicht auch Rechercheergebnisse, wo du sagtest, na, das ist jetzt wirklich eine Erkenntnis, die mich zumindest einen Schritt weiterbringt, die meinem Wohlbefinden dient zum Beispiel?
Ich habe sie noch nicht gefunden. Also ich bin durchaus auf der Suche. Ich weiß, was therapeutisch zu tun wäre, wenn das, wie gesagt, jetzt über ein gewisses Maß hinausgeht. Da müsste ich im härtesten Fall 6 Wochen einrücken. Mhm. Dann wird eine Therapie gemacht, konfrontativ zum Teil. Das kann sehr unangenehm werden. Aber in der Regel gehen die Leute damit mit dem Gefühl raus, dass sie es ein bisschen besser in den Griff kriegen. Mhm. Es ist nicht unbedingt heilbar. Mhm. Ja? Also man kommt besser damit klar. Mhm. Aber bei mir ist das noch in so einem Stadium, wo ich sage, ich schaue mal zu. Mhm. Ja? Weil mir das auch viel bringt.
Ja.
Ich darf zum Beispiel drüber schreiben. Also das wär ja dumm, wenn ich mich da torpediere.
Ja. Deswegen, das wäre auch meine nächste Frage gewesen, weil du ja schreibst, deine Freunde und deine Freundinnen und eben auch deine Lebenspartnerin, die müssen alle mit deiner Hypochondrie auch kämpfen, müssen damit klarkommen, dass du manchmal sagst, nee, ich kann nicht, wenn da einer hustet auf der Party, komme ich da nicht hin, zum Beispiel, oder dass du beim kleinsten Zwicken in der Bauchgegend sagst, tut mir leid, ich bin unter Umständen todkrank, ich kann eure fröhliche Feierei jetzt nicht mitmachen.
Also meine Freundin ist angewiesen, vorher zu erfragen, ob Leute krank sind, auf zum Beispiel bei Essenseinladung. Ich gehe dann selbstverständlich nicht hin. Das hat natürlich als Resultat, dass die Leute sagen, hey, alles in Ordnung, alle gesund. Also ich kann mich nicht darauf verlassen, was ich besonders heimtückisch finde.
Ja.
Die Gefahr bei der Hypochondrie ist, dass sie natürlich zur Vereinsamung führt.
Ja.
Also es wenden sich Menschen ab. Inzwischen bin ich, glaube ich, überwiegend dann auch nur noch von Neurotikern umgeben. Aber man wird nie ganz einsam. Und das ist das Wunder. Wunderbare, weil wenn ein Blick in den eigenen Körper zeigt, ich bin sogar in mir in der Minderheit, nämlich auf jede Körperzelle kommt mindestens ein Bakterium. Ja. Wenn ich das hochrechne, ich kann das addieren mit dem Taschenrechner, bin ich bei 30 Billionen Bakterien.
Ja.
Das ist so wie 4000 Mal mit der Weltbevölkerung gleichzeitig zu tun zu haben. Also so viel zum Thema Einsamkeit.
Ja, einsam ist man dann nicht mehr. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist die Frage, wenn man diese Hypochondrie als Teil seiner Persönlichkeit erkannt hat und auch drüber schreibt und unter Umständen auch interessante Gespräche führt wegen dieser Geschichte, ist man dann an einem Punkt angekommen, wo man das wirklich akzeptieren kann? Oder gibt's auch noch in dir einen kleinen Andreas, der sagt, ich wäre dann doch lieber so ein halbsympathischer Durchschnittsgesunder, der im Sport erfolgreich ist und im Beruf ehrgeizig?
Naja, Ehrgeiz finde ich ja vulgär, jedenfalls wenn er spürbar wird. Ja, im Geheimen ist man als Autor natürlich auch, aber niemand bitte soll das mitbekommen, das wäre mir grob peinlich. Ich finde mich auch nicht völlig unsympathisch, um das mal klarzustellen. Ich hoffe, meine Freundin ist auch noch nicht ganz so weit.
Mhm.
Wie war der letzte Teil der Frage?
Ob man dann vielleicht irgendwann das so akzeptiert und sagt, okay, dann bin ich halt dieser Hypochonder, der aber eben auch eine kreative Ader hat und mir ist das lieber als halt so ein halbsympathischer Sportler, der sich immer gesund fühlt zu sein.
Also ich finde, das macht einen Großteil meiner Persönlichkeit aus. Ich will das nicht ausradieren. Ich komme einigermaßen klar, bis auf die gefährlichen Monate. Es gibt Phasen, insbesondere Winterzeit, wo ich einfach mein Sozialleben im selbigen ist. Ja?
Ja.
Also ich gehe nicht aus, ich gehe nicht ins Kino, ich gehe nicht ins Theater. Das findet meine Freundin sehr, sehr merkwürdig.
Ja.
Aber ich versuche das zwischendurch wieder gut zu machen, indem ich ab und zu Blumen mitbringe und mich in den Zeiten dazwischen einigermaßen gut zu ihr zu verhalten.
Ja, sehr schön. Und irgendwas scheint ja da kompatibel zu sein zwischen dir und deiner Freundin.
Ich hoffe, deren
Psyche
so,
wir jetzt hier nicht auseinandernehmen wollen, aber irgendwas scheint ja bei euch auch zu sein.
Wir könnten.
Lass uns ein bisschen Musik spielen zwischendurch. Und zwar habe ich mir Nirvana mit Territorial Pissings ausgesucht, weil im Lied der schöne Satz fällt, just because you're paranoid doesn't mean they're not after you. Das ist ja quasi die Schablone gewesen für deinen Titel.
Du meinst, damit habe ich was zu tun mit diesem? Mit
ja, diesem im Prinzip ist das dein Song.
Okay, ich denke mal drüber nach. Ja?
Kurt Cobain schreit uns an im Stückchen Territorial Pissings von Nirvana. Auch über die Krankengeschichte von Kurt Cobain könnte man sprechen. Der hat ja Magenprobleme gehabt und niemand weiß, war das psychosomatisch oder war da wirklich was. Die Magenprobleme haben jedenfalls dazu geführt, dass er viel zu viel Drogen nahm. Und insofern haben diese Magenprobleme, ob jetzt psychosomatisch oder nicht, auch an seinem frühen Ableben zumindest einen Teil gehabt, könnte man vermuten. Jetzt sprechen wir aber nicht über die Krankheitsgeschichte oder über vielleicht auch eingebildete Krankheiten des Künstlers Kurt Cobain. Nein, wir sprechen über dieselben Themen in Bezug auf Andreas Wenderoth, der uns ja sein neuestes Buch hier gerade vorstellt. Nur weil ich Hypochonder bin, heißt das ja nicht, dass ich nichts habe, heißt es. Und wir haben schon ein bisschen drüber gesprochen. Jetzt habe ich nochmal nachgeguckt. Im letzten Jahr ist das Buch Ein halber Held erschienen von dir. Das hat einen ähnlich persönlichen Ansatz gehabt. Und zwar hast du dich mit der Demenzkrankung deines Vaters auseinandergesetzt und über diese geschrieben und auch darüber, wie du halt damit umgehst. Da hat man, ähnlich wie jetzt, finde ich, das Gefühl gehabt, dass das schon fast einen therapeutischen Wert für dich als Menschen hat. Also, dass du das Schreiben auch als Vehikel benutzt, um diese Sachen aus dir rauszukriegen, um den Dreck rauszukriegen, den man dann so fühlen muss. Wie hilfreich ist die Beschäftigung mit solchen Themen für dich als Mensch? Ist das was therapeutisch funktioniert? Oder wie, weil vorhin hast du ja gesagt, das Hypochondertum wird dich jetzt nicht verlassen.
Ich glaube, da komme ich nicht raus durch das Buch. Ist ein bisschen anders war das bei dem Demenzbuch, weil ich glaube, es ist ja, wenn man dementen Menschen in der Familie hat, ist das ein Abschied auf Raten. Und da kann so ein Buch, also mir hilft es, wenn ich schriftlich irgendwas verfasse. Und am Ende haben wir rausbekommen, dass es eigentlich allen Familienmitgliedern hilft. Auch mein Vater fand diese besondere Zuwendung irgendwie schön, hat das genossen.
Hat er gemerkt, also.
War selbst ein Radiomann, fand es auch nicht ungewöhnlich, wenn man ihm dann so ein Aufnahmegerät hinstellt. Ich habe zig Stunden aufgenommen. Und fand das Zeit seines Lebens, also irgendwo muss die Hypochondrie ja herkommen, auch völlig okay, über seine Befindlichkeiten zu reden. Man durfte ihn nie fragen, hat mir mein Kollege gesagt. Wissen Sie, Ihr Vater war wirklich ein wunderbarer Mensch, aber man durfte ihn nicht fragen, wie es ihm geht. Aha. Dann hat er ganz weit ausgeholt. Ja, ja, und ich glaube, ich komme so ein bisschen danach.
Ja. Du machst es ja auch fest in der Tat und sagst, dass viele Hypochonder in der Kindheit wirklich problematische Gesundheitszustände durchleben mussten und dass das oft daher rührt, dass man als Kind von Arzt zu Arzt geschickt wurde von mir aus, oder?
Also es gibt, es ist schwierig, es ist nicht so monokausal, es kann verschiedene Gründe haben, es kann, einfachste Erklärung ist, selbst viel krank gewesen, andere Erklärung ist, mit tödlichen Krankheiten in der Familie konfrontiert gewesen zu sein. Also ich hatte selbst einiges zu bieten in jungen Jahren und bin froh, dass sich das ein bisschen gelöst hat. Nur die Angst hat mich eben verfolgt und die ist immer noch präsent.
Ja. Was aber im ersten Buch, weiß ich nicht genau, wie das da durchschimmert, aber ich nehme mal stark an, dass es auch existiert. Und was hier eine ganz starke Position annimmt, ist irgendwie der Versuch, das Ganze mit Humor eben auch zu betrachten. Wie wichtig ist das, dass du eben auch versuchst, Dinge, also jetzt bei deinem Vater die Story, da weiß ich nicht, sondern aber hier fällt auf, dass du immer wieder versuchst, auch so einen humorvollen Blick auf deine eigene Situation, auf die Situation deiner Freundin und auf die Hypochondrie vielleicht als solche zu werfen. Wie wichtig ist das bei der Beschäftigung?
Das ist mir wahnsinnig wichtig. Also das ist ja als humoristisches Buch konzipiert, das muss man so sagen. Bei dem Demenzbuch ist das nicht so, obwohl ich mir da schon angeguckt habe, was sind die komischen, die absurden Seiten, was ist die... Den Begriff gibt's nicht, ich habe es so genannt, die kreative Seite der Demenz, weil mein Vater war immer ein Mann der Sprache, des Wortes und hat in seinen dementen Zeiten wirklich Bilder von poetischer Strahlkraft entworfen und ganz, ganz tolle Sätze gesagt. Also ich sag nur mal, wie ich zu dem Titel gekommen bin, das, wenn ich mir die Eigenwerbung erlaubt, ist das Buch heißt Ein halber Held heißt das Buch. Und es bezieht sich auf einen Besuch meiner Freundin. Ihm war immer noch wichtig, lange Zeit, wie er auch auf sie wirkt. Ja. Er mochte sie wahnsinnig. Und dann hat er mir mal im Nachklapp zu so einem Treffen, mit dem er nicht zufrieden war, wo er dachte, er kam nicht gut rüber, hat er gesagt, und entschuldige mich bitte für meine Inhaltslosigkeit, aber ich bin nur noch ein halber Held.
Wow.
Finde ich einen unglaublichen Satz.
Ja. Das ist echt, also, und da kann man auch schon fast verstehen, dass bei jemandem, der sich mit Literatur beschäftigt, dass da unter Umständen auch die Idee entsteht, darüber literarisch zu arbeiten, wobei die wahrscheinlich schon in vollem Gange war, als dieser Satz fiel.
Die war im Gange, es hat dadurch aber weitere Nahrung bekommen.
Ja, ja, natürlich. Also dann ist man nochmal doppelt motiviert. Jetzt habe ich ja vorhin gesagt, ich hatte durchaus Schwierigkeiten ins Buch reinzukommen, weil ich auch am Anfang gar nicht wusste, wie humoristisch wird das Ganze jetzt betrachtet. Muss ich mich jetzt auf eine Historie des Hypochondertums einlassen und auf alle möglichen Varianten des Ganzen, weil ich selber auch so hypochondrische Momente habe. Habe ich ein bisschen Angst davor gehabt, aber man wird relativ schnell klar. Das ist eben nicht so. Trotzdem die Frage, würdest du selbst sagen, dass es ein Buch ist für Leute, die sich selbst als Hypochonder bezeichnen? Oder sollten die jemanden vorschicken, der ähnlich wie bei deinen Partys vorher mal guckt, ob das funktionieren könnte?
Ich weiß nicht, ob die harten, also die klinischen Hypochonder, ob die Freude daran haben. Ja. Zum Gutteil können die zwar auch noch schmunzeln über sich, aber das ist jetzt nicht mein Zielpublikum. Ja. Also mir geht's darum, vor allem Frauen ein Denkmal zu setzen, die mit Jungs wie mir zu tun haben. Mhm. Natürlich Jungs wie mir, finde ich, sollte man auch ein Denkmal setzen. Und ich glaube, es ist diese Mischung, ja, doch, ja. Das ist es. Also Zielgruppe sind nicht harte, schlimme Hypochonder, sondern eher die etwas weichen. Ja. Wobei, ich meine, ich kann, um das klar zu sagen, ich kann schon mit gutem Recht mich als Hypochonder bezeichnen. Ja. Es gibt so einen international renommierten Test, den sogenannten Whiteley-Index, und da habe ich absolut besorgniserregende Werte.
Den Test kann man übrigens auch machen, wenn man sich das Buch besorgt. Also einen ähnlichen Test.
Ich habe den ein bisschen verschärft, weil mir der Whiteley-Index war mir zu schlaff irgendwie. Ich wollte, dass jeder sein Fett abbekommt und die Angst auch viel breiter gestreut wird. Und ich glaube, dass mit diesem Test gelingt das. Also wenn du den machst, ich glaube, du würdest gleich hier aus dem Fenster springen.
Ja, das ist doch toll. Da habe ich ja voll Bock drauf. Mache ich sofort den Test. Nee, aber ich finde es ganz interessant, weil man ja dann doch, wenn man sich umhört, glaube ich, fast bei jedem Menschen zumindest so eine Phase mal feststellt, wo man die ganze Zeit denkt, man habe was Schlimmes, man sei besonders schlimm krank oder man hat ganz viel Angst vor Erkältungen. Das ist dann bei manchen Leuten vielleicht nach ein paar Jahren vorbei. Bei manchen Leuten geht's im Alter erst richtig los oder manche Leute müssen ihr ganzes Leben damit verbringen. Insofern ist es schon ein Buch, was viele Leute interessieren könnte. Interessant finde ich auch die Beobachtung, dass es in Deutschland 14,99 Euro kostet, in Österreich 15,50 Euro. Ist da der Markt größer für die Hypochonder? Dass man gleich sagt, komm, 50 Cent mehr fürs Buch und dann haben wir am Schluss nochmal mehr Geld verdient.
Das ist eine interessante Beobachtung. Das ist bisher an mir vorbeigegangen, aber könnte was dran sein.
Der Hypochondermarkt in Österreich ist wahnsinnig groß.
Da kommt's ja her.
Andreas, wir müssen das Buch da teurer machen. Jetzt wäre ich total verbunden, wenn du uns noch einen kleinen Auszug vorträgst, bevor wir ein oder zwei Exemplare deines Buches verlosen. Brauchen wir da noch einleitende Worte? Wo sind wir denn gerade?
Nö, ich gehe hier, es ist ziemlich am Anfang, also ich will ja nicht zu viel verraten. Es hat natürlich Steigerungen und einen gewissen Aufbau. Aber zwei Absätze, die so ein bisschen auf den Punkt bringen, worum es bei mir geht. Wenn ich nicht schreibe, sorge ich mich auf dramatische Weise um meine Gesundheit. Wenn ich schreibe, tue ich das selbstverständlich auch. Die Sorge lässt mich nie los. Ich möchte mir auch nicht einreden lassen, meine Sorge sei überflüssig, denn bisher haben sich bereits viele meiner Befürchtungen erfüllt. Ich kann meinen Körper nicht mit dem naiven Zutrauen der Jugend betrachten, denn ich halte es für keineswegs selbstverständlich, dass er funktioniert. Und er bedeutet mir, dass er das ähnlich sieht. Ich habe gelernt, darauf zu achten, was mir mein Körper sagt, denn ich höre ihm mehr oder weniger ununterbrochen zu. Eigentlich bin ich eher rational. Allerdings hat die Vernunft bei mir einen schweren Stand. Sie muss sich nämlich gegen die Angst behaupten. Und meist verliert sie das Duell. Das liegt natürlich daran, dass die Angst die besseren Waffen hat. Es ist so, als würde man einen Panzer gegen einen Reiter mit Pfeil und Bogen antreten lassen. Der Reiter hat eigentlich nur dann eine Chance, wenn dem Panzer das Benzin ausgeht. Oder alle Panzerinsassen so vollständig betrunken sind, dass sie ihn übersehen. Es müssen also schon relativ viele günstige Umstände zusammenkommen, damit der Reiter einigermaßen gesund davonkommt. Das in etwa ist meine Situation.
Vielen Dank für diesen kleinen Auszug. Andreas Wenderoth ist immer noch bei mir im Studio. Er bringt heute sein neuestes Buch raus, das den Titel trägt. Nur weil ich Hypochonder bin, heißt das ja nicht, dass ich nichts habe. Morgen gibt's eine Lesung zum Buch in der Kulturbrauerei am Kesselhaus. Wie wird das ablaufen? Hast du da was Besonderes geplant? Gibt's Krankenschwestern, die auf dich aufpassen?
Ja, das hätte das Budget glaube ich, gesprengt. Ein Kumpel von mir, der glaube ich, will nicht zu viel verraten, aber er hat auch einen gewissen Hang zur Hypochondrie. Der wird das moderieren und insofern wird es sicher ein schöner Abend.
Ja, alles klar, sehr schön. Bitte versuchen Sie, Huster zu vermeiden im Publikum. Das könnte dazu führen, dass der Autor aufsteht und den Saal verlässt.
Ich habe auch die Saalordner angewiesen, sofort raus.
so ist es richtig. So wird das gemacht bei den Hypochondern. Tickets haben wir jetzt keine für die Lesung. Die ist aber jetzt auch nicht so teuer. Das kann man sich mal leisten. Aber wir dürfen Bücher verlosen. Wer also ein Buch haben möchte von Andreas Wenderoth, wer sich noch weiterbilden möchte zum Hypochondertum, weil das kann man durchaus auch tun im Buch. Das ist gut recherchiert. Da sind viele Erkenntnisse auch untergebracht, die man vielleicht so noch nicht hatte, auch wenn man sich selbst als Hypochonder bezeichnet. Wer also ein Buch haben möchte, das den Titel trägt, nur weil ich Hypochonder bin, heißt das ja nicht, dass ich nichts habe. Der schreibt uns jetzt eine Mail an win@fluxfm.de, schreibt in den Betreff Hypochonder mit rein und eure Adresse in die E-Mail und dann schicken wir euch ein Buch zu, wenn ihr jetzt schnell seid. win@fluxfm.de, Betreff Hypochonder und die E-Mail sollte eure Adresse beinhalten, damit wir wissen, wohin wir das Buch schicken sollen. So ist richtig, dann haben wir es jetzt auch geschafft, mein Lieber. Vielen Dank fürs Gespräch, hat mir sehr viel Spaß gemacht und beim nächsten Buch gerne vorbeikommen. Wer vielleicht auch mal eine Reportage lesen möchte von Andreas Wenderoth, geht auf der Website vorbei. Das ist andreas-wenderoth.de. Da kann man auch nochmal nachlesen, was er journalistisch so macht. Da sind auch ein paar interessante Sachen dabei. Genau. Vielen Dank, Andreas. Bis zum nächsten Mal.
Ich danke.
Tschüss. Ja. Tschüss.